ARD.
Herzlich willkommen zum Diskurs mit Stefan Nölke. Heute bin ich im Gespräch mit einem der berühmtesten Archäologen Deutschlands, mit Professor Harald Meller, dem Direktor des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle. Nicht nur wegen der Himmelsscheibe von Nebra, sicher eines der bedeutsamsten europäischen Archäologiemuseen. Harald Meller ist auch ein erfolgreicher Autor und hat gerade wieder ein neues populärwissenschaftliches Buch vorgelegt, Die Evolution der Gewalt, warum wir Frieden wollen, aber Kriege führen, eine Menschheitsgeschichte. So lautet der vollständige Titel. Neben Harald Meller gibt es noch zwei weitere Autoren, den Evolutionsbiologen und Verhaltensforscher Karel van Schaik und den Wissenschaftsjournalisten Kai Michel. Wie aggressiv ist unsere Spezies und warum und seit wann führen wir Kriege? Um diese Fragen geht es im Buch und darüber möchte ich jetzt mit Harald Meller sprechen und damit herzlich willkommen hier bei MDR Kultur.
Ja, guten Tag, Herr Nölke. Ich freue mich, wieder bei Ihnen zu sein.
Herr Meller, die Frage nach Krieg und Frieden ist heute wieder so brandaktuell wie lange nicht. Sie gehen in Ihrem Buch allerdings sehr weit in die Geschichte zurück, ganz zu den Anfängen der menschlichen Spezies. Dann spielt die Altsteinzeit, die Mittel- und die Jungsteinzeit und auch die Bronzezeit eine zentrale Rolle. Was hat das mit unseren Problemen heute zu tun?
Ja, das hat mit unseren Problemen heute alles zu tun. Denn es gibt das Narrativ und auch das Gefühl bei den Menschen, dass es Krieg schon immer gibt. Und tatsächlich, wenn wir in der Geschichte zurückschauen, dann scheint es, dass es Krieg schon immer gibt. Denn die Geschichte, die wir kennen, ist die aufgeschriebene Geschichte. Aber die aufgeschriebene Geschichte reicht nur 5000 Jahre zurück. Aber der Mensch reicht zumindest 2,5 Millionen Jahre zurück. Vielleicht auch länger, je nachdem, wie man Mensch definiert. Und auch wenn man die ganz enge Definition des Menschen nimmt, dann macht der Anteil der Geschichte nur 1% der Menschheitsgeschichte aus. Und unser normales Verhalten, unser natürliches Verhalten als Tier-Mensch, das wurde in den Jahrmillionen vorher entwickelt. Und wenn wir das kennen, dann wissen wir, ob wir kriegerisch sind oder nicht. Wir kennen es sehr gut als Forscher und wir können sagen, der Mensch ist von Haus aus nicht kriegerisch. Er kann aggressiv sein, aber er ist nicht kriegerisch. Und es ist ein riesiger Unterschied, ob ich weiß, ich bin ein kriegerisches Wesen, das von Haus aus immer Kriege führt, dann ist es normal in meine Gene eingeschrieben. Oder ich bin ein eigentlich friedliches Wesen und der Mensch ist der friedlichste aller Affen.
Ja, im Buch heißt es ja auch, wir sind eine ziemlich nette Sorte von Primaten. Ein Satz, der sich bei mir auch eingeprägt hat. Sie gehen zurück ins Tierreich zu unseren nächsten Verwandten, zu den Schimpansen und Bonobos. Wie aggressiv oder wie friedliebend sind denn unsere nächsten Verwandten dann auch im Gegensatz zu uns oder im Verhältnis zu uns?
Ja, Herr von Schaik hat es ja erforscht, natürlich auch große andere Forscher wie Jane Goodall und Franz de Waal und viele andere. Und es war doch eine Überraschung, dass die Schimpansen doch relativ kriegerisch sind. Und da kam man dann auf die Idee des Killeraffen. Und diese Idee des Killeraffen, die hat ja dann sogar die populären Medien dominiert, wenn Sie an 2001 Odyssee im Weltraum denken. Dies beginnt mit so einer Affenszene, wo Affen mit Knochen andere Knochen zerschlagen. Das geht zurück auf Bücher wie von Raymond Dart oder Audrey, die den Killeraffen prognostizierten.
Affen bzw. Schimpansen führen ja auch Kriege, ja, tatsächlich.
Genau. Es war also doch erstaunlich, als Jane Goodall dann publizierte, dass die Schimpansen tatsächlich Kriege führen. Das ist jetzt immer die Frage, was ist Krieg und wie definiert man Krieg? Aber dort beobachtet man territoriale Kriege, das heißt, dass Gruppen andere töten. Und das sind überwiegend Männchen, können auch Weibchen beteiligt sein. Und das ist absolut brutal und geht bis zur Zerstörung und zum Zerreißen des anderen Körpers. Also die Schimpansen kennen dann keinen Frieden und die kennen dann auch keine Kooperation über Gruppengrenzen hinweg. Und dann haben wir gedacht, ah ja, das ist ja interessant. Wenn die Schimpansen so aggressiv sind, wenn die praktisch fast schon planmäßige Kriege führen, dann ist es unser direktes Erbe. Dann sind wir auch so und dann ist es genetisch uns eingeschrieben. Aber dem ist nicht so. Die Schimpansen haben sich vor mehr als 7 Millionen Jahren von uns getrennt. Und die Schimpansen haben sich erst vor einer wesentlich kürzeren Zeit, vor 2 Millionen Jahren, von den Bonobos getrennt, die auch noch Schimpansen praktisch sind und die eine eigene Art. Und die Bonobos leben südlich des Kongo und die Schimpansen leben nördlich des Kongos. Die Schimpansen haben, wenn sie so wollen, in einer einfachen Definition Krieg. Die Bonobos dagegen haben nahezu kein aggressives Verhalten und schon gar keinen Krieg. Die Bonobos haben eine ganz andere Lösungsstrategie. Make sex, make love, no war. Konfliktlösung findet dort über Sex statt.
Die ersten Hippies der Geschichte sozusagen.
So wurden sie bezeichnet. Es hängt damit zusammen, dass die Schimpansen unter großem Druck sind von den Gorillas. Die teilen sich die gleichen Nahrungsquellen. Da ist es sehr viel schwieriger, das Leben, als bei den Bonobos. Aber es ist auch eine andere Überlebensstrategie. Aber, und das muss man auch sagen, Tiere allgemein führen keine Kriege. Die sind aggressiv. Die kämpfen mal gegeneinander. Aber es ist immer sehr gut abgewogen. Und man überlegt immer, greift man wirklich an, denn man kann sich verletzen und dann in der Natur sterben. Und macht man dann den Konflikt oder macht man den nicht? Und die Schimpansen sind hier die große Ausnahme, weil andere Tierarten können nicht planen. Die Schimpansen können planen, die können sich zusammentun. Und in der Gruppe ist man dann exponentiell stärker als alleine. Und das führt dann dazu, dass sie genau kalkulieren und eine andere Gruppe, die schwächer ist, gegebenenfalls angreifen und dann auch etliche Tiere töten.
Wie ist da das Verhältnis dann zu den Menschen, die ja irgendwann die Bäume verlassen haben und in die Graslandschaft dann übergegangen sind und angefangen haben, das Feuer zu beherrschen und sich dann als Jäger und Sammler durchgeschlagen haben über die Jahrhunderttausende? Wie ist da das Sozialverhalten?
Naja, wenn die als noch Affen oder im Übergang, sagen wir mal, als Australopithecinen in die Savanne gehen, dann gehen die ein riesiges Risiko ein. Die Wälder schrumpfen in dieser Zeit. Das heißt, man hat eigentlich keine große andere Möglichkeit. Einige bleiben in den Wäldern. Das sind dann die, die heute immer noch Affen sind. Andere gehen in die Savanne. Die sind heute Menschen. Und die, die in die Savanne gehen, das sind die verschiedensten Menschenformen. Am Ende bleibt nur der Homo sapiens über. Aber die, die in die Fläche gehen, in die Savanne gehen, haben natürlich ein großes Risiko, weil sie letztlich, jetzt sage ich es mal ganz plastisch, Katzenfutter sind. Die werden einfach von den großen Prädatoren, also von den großen Raubkatzen, werden die einfach gejagt, Leoparden oder Löwen. Und da können sie sich auch vergleichsweise schwer wehren. Sie haben ja auch keine großen Waffen mehr. Sie verlieren die großen Eckzähne, sie verlieren an Kraft. Die Schimpansen sind oder Gorillas sowieso sind viel stärker als wir. Sie können aber dafür sehr gut laufen. Sie verlieren die Haare und können sehr schnell laufen, auf lange Zeit. Aber sie sind vor allem intelligent und sie werden immer intelligenter und sie können miteinander kooperieren. Und die Kooperation als Gruppe ist das Entscheidende. Und deshalb wird ein Mensch in der Gruppe den anderen nicht umbringen, den er kennt, denn es kommt jetzt plötzlich auf Kooperation an und nicht auf Konfrontation. Und die entdecken auch sehr schnell, und das ist typisch menschlich, Kooperation zwischen Gruppen. Das gibt es bei Schimpansen nicht, Kooperation zwischen Gruppen. Kooperation in der Gruppe gibt es, aber nicht zwischen Gruppen. Und diese Kooperation zwischen Gruppen ist für die Menschen absolut entscheidend, denn die sehen, wenn ich miteinander kooperiere, dann kann ich sehr, sehr viel gewinnen. Und man sieht dann zum Beispiel ein bisschen späteren Zeiten, dass Obsidian ausgetauscht wird, aber zum Beispiel auch Nasarius-Muscheln vor weiter über 100.000 Jahren als Schmuck, die ausgetauscht werden und so weiter und so fort. Das heißt, der Mensch ist ein hochkooperatives Wesen.
Obsidian, also diese scharfen Vulkansteine, die man vortrefflich als Messer benutzen kann. Wir reden ja jetzt auch schon von der Altsteinzeit. Über Jahrhunderttausende herrschte die Eiszeit, herrschten Gletscher, große Teile der Welt, auch bis in Europa. Da war es ja auch nochmal eine besondere Herausforderung zu überleben. Wie hat das der Mensch geschafft?
Im Eiszeitalter ist es so, dass immer lange Eiszeiten, die können so 60, 70, 80.000 Jahre dauern und kurze Warmzeiten herrschen, 20, 25.000 Jahre maximal. Und die Eiszeiten, da muss man einfach ausweichen und der große Vorteil der Menschen ist, wir reden jetzt erst vom Homo erectus und dann seit etwa 300.000 Jahren, vielleicht klassischer Neandertaler, 150.000 Jahren vom Neandertaler und dann in Europa vom Sapiens erst seit etwa 45.000 Jahren. Obwohl es ein Sapiens schon seit 300.000 Jahren gibt, aber auch zuerst in Afrika. Und wir reden dann in den Eiszeiten davon, dass man sich immer bis zum Rande des Eises vorwagt. Aber man braucht Kleidung, man braucht Feuer und man braucht eigentlich Jagdwaffen. Die ältesten Jagdwaffen haben wir in Schöningen gefunden, Speere. Aber die gibt es sicherlich schon früher. Wir haben schon Speere um 400.000, Schöningen um 300.000. Feuer können wir um 300.000 schon nachweisen, aber gibt seit etwa 600.000 relativ sicher, aber wahrscheinlich schon sehr viel länger. Denn Feuer braucht man überhaupt Europa und solche kalten Gebiete besiedeln zu können. Und man braucht auch Kleidung, wobei wir dort von einer einfachen Fellkleidung reden. Nähnadeln entstehen erst später, auch erst so ab 30.000, 40.000 vor Christus. Das heißt, es ist relativ kompliziert, in der Eiszeit zu überleben. Aber du hast reiche tierische Ressourcen, weil das sehen wir heute noch in der Subarktis, in Kanada oder woanders gibt es riesige Tierherden, Karibuherden oder ähnliches. Und die kann man natürlich sehr gut jagen. Wenn du Wälder hast, hast du immer den Nachteil, dass die Biomasse in Bäumen gebunden ist und wenig in Tieren. Wenn du Tundren hast, hast du immer riesige Tiere, Mammutherden und ähnliches. Und dann darf man nicht vergessen, bei uns, in den wärmeren Zeiten sind dann die Landschaften offen gehalten durch riesige Elefanten, Nashörner und ähnliches. Solange die Menschen nicht Ackerbauern sind, gibt es auf der ganzen Welt Elefanten, Nashörner, Tiger oder Beuteltiere oder ähnliches großes Getier. Wir nennen das Megafauna. Die werden meist erst durch den Menschen ausgerottet. Also die Menschen sind hochadaptiv und gehen einfach dem Klima nach. Wenn es ein Eisberg kommt, dann gehen die nach Süden. Wenn es wieder wärmer wird, gehen die nach Norden. Die Menschen sind hochflexibel. Sie sind ja noch keine Ackerbauern. Sie haben ja noch keine Städte. Sie haben ja noch keine Landesgrenzen. Sie können ja einfach hingehen, wohin sie wollen. Und, das muss man auch wissen, pro Quadratkilometer sind sehr, sehr wenige, sodass sich die freuen, wenn sie andere treffen. Das sind kleine Gruppen, 30, 40, 50 Leute. Und die sind happy, wenn sie eine andere Gruppe treffen. Und die sind auch nicht in Konkurrenz, denn Nahrung gibt es in riesigem Überfluss.
Das ist die Situation bis zum Ende der letzten Eiszeit. Aber dann, vor rund 12.000 Jahren, ändert sich auf einmal alles. Die Eiszeit geht zu Ende. Die Gletscher tauen. Das Klima verändert sich drastisch. Und damit wird es auch plötzlich schwieriger, offenkundig, für die Menschen. Und es geht jetzt plötzlich auch nicht mehr so friedlich zu wie vor dem.
Das stimmt, da haben Sie völlig recht. Es gibt durch das Schmelzen, zumindest wir reden jetzt gerade von Europa, gibt es durch das schmelzende Eis riesige River-Plated Systems, also wo die Flüsse nach Norden fließen, aber sich am Eis stauen. Das heißt, es gibt sehr, sehr viel Wasser, es gibt Sümpfe, es gibt große Flüsse. Der Mensch greift jetzt auf aquatische, also Gewässerressourcen zurück, vor allem auf Fischfang. Und du kannst dich nicht mehr so weit bewegen. In der späten Eiszeit, da kannst du über riesige Entfernungen durch die Tundra laufen, denn da ist entweder der Boden gefroren oder aber es gibt nur kleine marginale Pflanzen und man folgt den Tierherden über hunderte, Jahrtausende von Kilometern. Man hat da gar kein Problem. Jetzt sind lauter Flüsse und Bäche und jetzt bewegt man sich, wenn man sich weit bewegen will, mit kleinen Booten, mit so einer Art Kanus. Und man hat jetzt plötzlich so protosesshafte Gemeinschaften, Gemeinschaften, die sich nicht mehr weit bewegen, die dann aber auch Haselnüsse einschlagen, sodass man sozusagen Dinge hat, die immer wieder kommen, die aber auch die aquatischen Ressourcen sehr viel besser nutzen. Und wenn man Meeressäuger jagt oder an der Donau zum Beispiel in Lepenskivir, dann kann man dort riesige Störe jagen, also meterlange Störe, riesige Viecher. Und da ist man dann sehr, sehr produktiv. Und da geht man auch nicht mehr weg und da muss man sich ja nicht mehr wegbewegen, denn dann hat man ja eine dauerhafte Energiequelle gefunden. Das führt zu zweierlei. Zum einen finden die anderen das skandalös. Wieso gehört jetzt jemand Land? Wieso monopolisiert das jemand? Zum anderen führt das dazu, dass du das Land verteidigen möchtest. Das ist dein Besitz. Du hast zum ersten Mal Besitz. Da denkt man jetzt gleich an Rousseau, der Erste, der den Zaun baut und so weiter, beginnt schon ein Verbrechen. Du monopolisierst Land. Aber dann ändert sich auch das Leben. Und zwar dahingehend, dass die Frauen nun die Kinder füttern können. Die müssen sie nicht mehr rumtragen, die Babys, und nicht mehr ganz lange säugen. Man säugt nicht mehr 3 oder 4 Jahre, sondern man stillt die relativ früh ab. Bei den Bauern kriegen die dann relativ früh Brei. Und dann werden die Frauen, wenn sie nicht mehr stillen und vor allem, wenn sie sesshaft werden und sich der Körper auch verändert, weil man eine ganz andere Physiologie hat, wenn man nicht mehr den ganzen Tag läuft, dann gibt es jedes Jahr Kinder oder alle 1,5 oder 2 Jahre, wie bei Bauersfrauen. Und das hat dramatische Konsequenzen, denn es gibt praktisch eine Bevölkerungsexplosion. Und gleichzeitig wird mit Sesshaftigkeit, und das trifft auf die späten Jäger, aber auch auf die Bauern und noch viel mehr auf die Bauern, auf die trifft nun zu, dass die mit Tieren zusammenleben. Das ist bei uns etwa vor 7500 Jahren der Fall. Global ist es im Vorderen Orient etwa vor 11.000 bis 12.000 Jahren der Fall. Und da lebt man plötzlich mit den Tieren zusammen und man kriegt Krankheiten von den Tieren, Zoonosen. fast alle Krankheiten, die wir kriegen, ob das Corona ist oder eine Grippe, kommen von Hühnern, Schweinen, Rindern, mit denen wir zusammenleben. Die springen von Tieren auf Menschen über. Das passiert Jägern und Sammlern gar nicht, weil die schießen die Tiere ja tot. Die leben ja nicht mit denen zusammen. Das heißt, man kriegt Zoonosen. Man ist schlechter ernährt, denn die Getreideernährung ist insgesamt sehr, sehr viel schlechter. Jedes Jahr gibt es Kinder. Die Leute werden kleiner, die Leute werden kränker. Die Leute kriegen Zahndefekte, an denen man auch sehr gut sterben kann. Das heißt, die Lebenserwartung sinkt, die Größe sinkt. Es ist eigentlich nachteilhaft, aber es gibt eine Bevölkerungsexplosion, die bis heute anhält und es 8 Milliarden Menschen beschert hat. Wären wir alle noch Jäger, hätten wir wahrscheinlich eine Weltbevölkerung von wenigen Millionen, so wie das Jahrhunderttausende der Fall war. Also der Sündenfall, fast biblisch, beginnt tatsächlich mit den Ackerbauern und den späten Mesolithikern, beginnt tatsächlich mit Sesshaftigkeit. Und da kommt man gleich in Konflikt mit den Jägern, die aber letztlich verlieren. Die letzten Jäger haben wir in den letzten paar hundert Jahren vernichtet und heute gibt es kaum noch Jäger auf der Welt. Die sind dann abgedrängt als Inuit und Yanomami.
Ja, es gibt dann also Konflikte auch zwischen den Alteingesessenen und den Zuwanderern. Zuwanderer, die ja nach Mitteleuropa gekommen sind. Zuerst aus Anatolien, später dann einer anderen Welle von Zuwanderern aus dem Südrussischen, aus dem Steppenland, im Kaspischen Meer, im Schwarzen Meer, die hier nach Mitteleuropa einwandern, wo es dann auch Konflikte gibt. Und zu einem dieser Konflikte haben sie eine spektakuläre Ausgrabung gemacht im Süden von Sachsen-Anhalt, in der Nähe des Örtchens Eulau. Das Ereignis, um das es geht, war ein Massaker. Was ist da passiert? Warum ist das auch so wichtig und bedeutsam, um die Evolution der Gewalt darzustellen?
Naja, das ist so ein klassisches, frühes neolithisches Massaker. Das kann man sehr schön erklären, nicht? Das passiert etwa 2500 vor Christus, also heute vor etwa 4500 Jahren. Einwanderer kommen aus der Steppe, die sind sehr machtvoll, die kommen mit neuen Techniken, möglicherweise mit Pferden, sind auch Krieger und breiten sich über Mitteleuropa aus. Wir nennen die nach ihrer Keramik Schnurkeramiker, weil wir ihren Stammesnamen nicht kennen oder ihren Gruppennamen. Und die gehen südlich des Harzes und nördlich des Harzes gibt es eine Kultur, eine eingesessene Kultur, länger schon ansässige, die Schönfelder Kultur. Und die Einwanderer, die hier kommen, setzen sich hier sehr gut fest, sind sehr erfolgreich und die verheiraten sich, wie auch immer, oder kommen zusammen mit Frauen aus dieser Schönfelder Kultur. Und mit denen leben sie zusammen, bekommen Kinder und die werden nun ermordet. Und wir finden 4 Gräber mit solchen Familienmorden und die Gräber sind ganz anrührend, die kann man im Landesmuseum sehen, denn Mann und Frau, das wissen wir genetisch, mit ihren Kindern, das wissen wir genetisch, liegen sozusagen eng umschlungen Arm in Arm im Grab, ganz liebevoll, so als wollten uns diejenigen, die sie bestatten aus ihrer Gemeinschaft, sagen, schaut her, ihr habt eine Familie ermordet, auch die kleinen Kinder. Da haben wir dann eine Frau mit 2 kleinen Kindern, die hat ihr Baby im Arm und 2 andere kleine Kinder, das sind wahrscheinlich ihre Stiefkinder. Wir haben eine andere Frau mit einem Baby und Kleinkind neben sich. Und all die weisen nun klassische Kriegsimpakte auf. Das heißt, die Frauen sind mit Steinbeilen erschlagen, wie sie fliehen. Eine Frau hat Profi-Sniper-Schüsse, eine in die Hauptaorta, in der Bauchgegend, eine ins Herz. Das sind Profis, die sowas machen. Auch der Doppelschlag auf den Kopf ist so in Mafia-Manier, 2-mal schießen, nicht 3-mal. Also richtige, also Krieger. Und ein starker Mann, der in dieser einen Familie liegt, der hat mehrere Abwehrbrüche des Unterarms, was typisch ist. Der hat aber große Muskelansätze, sodass der auch ein Krieger ist. Das heißt, die wurden richtig gehend überfallen, aber die eigene Gruppe war wahrscheinlich weg auf ein Feld oder ähnliches, kommt zurück, bestattet die und nimmt wahrscheinlich Rache, indem sie sofort Leute losschickt, die verfolgen. Also davon gehen wir aus. Die Waffen, die verwendet wurden, zeigen uns eindeutig die Form der Streitäxte, die wir aus den Wunden rekonstruieren und die Pfeile, dass es eben diese anderen sind, die überfallen haben. Das heißt, Bauern kämpfen gegen Bauern, weil die einen nehmen den anderen das Land, die einen sind alteingesessen. Vor allem kommt es aber wahrscheinlich zu Frauenraub. Das ist etwas, was wir ja auch aus der Literatur kennen, ob das nun die Bibel ist oder die Gründung Roms, der Raub der Sabinerinnen oder auch die Ilias. Wenn Sie sich die Ilias und die Odyssee anschauen, es geht immer darum, Frauen zu rauben. Und die Frau ist ein Objekt, das diese Bauern brauchen und das sie sich einfach holen, Und das ist der Skandal dieser patriarchalen Gesellschaften. Warum ist das so? Weil natürlich Frauen bei den Ackerbauern insofern gefährdet sind, als dass die häufig bei den Geburten sterben. Das ist ein relativ großes Risiko. Insbesondere, weil sie unheimlich belastet sind durch Mahlen und Arbeiten. Im Gegensatz zu Jägern und Sammlern, die ja Hunderttausende, 2 Stunden am Tag arbeiten im Schnitt, arbeiten Ackerbauern 10 Stunden am Tag, 12 Stunden am Tag. Und zwar schwere Arbeit, wie Getreide mahlen, den Acker umbrechen und Ähnliches. Und das führt zu einer schlechteren Gesundheit und einer höheren Todesrate. Frauen sind aber entscheidend, wenn du als Ackerbauer expansiv bist. Ohne Frauen geht gar nichts, nicht? Und deshalb kommt es zu Frauenraub. Wir haben Massengräber, wo einfach die Frauen fehlen, die Jungen, nicht? Wo ein Frauendefizit ist, und anders kann man das nicht erklären.
Also Frauenraub als ein wichtiger Faktor auch für die Gewalt im Neolithikum. Und nach all dem, was Sie erzählt haben, hatte man schon Waffen auch explizit zum Töten von Menschen und nicht nur von Tieren.
Ja, die Waffen entwickeln sich. Die ganze Steinzeit hat man eine sehr langsame Waffenentwicklung. Es gibt 1,5 Millionen Jahre Faustkeile, und Faustkeile werden als Instrument gebraucht. Es gibt keine technische Entwicklung. Technische Entwicklungen sind mit dem Krieg praktisch immer in Symbiose. Es gibt Aggression, den ältesten Mord in Atapuerca kennen wir vor 400.000 Jahren, aber das ist Aggression aus dem Grund zwischen zwei Leuten, aber nicht große Gruppenaggression. Und deshalb entwickeln sich auch keine Waffen. Und die Waffenentwicklung nimmt dann rasant an Fahrt auf, als es Neolithikum gibt, als Ackerbauern. Und dann bereits bei den späten Mesolithikern gibt es erst die Keulen, die nur zum Töten da sind. Dann bei den Ackerbauern gibt es Keulen. Es sind doch einfache Keulen, und die benutzen auch Ackerbaugeräte, um einander die Köpfe einzuschlagen. Etwa Schuhleistenkeile oder Äxte oder Dinge, also mit denen man den Boden bearbeitet. Aber ab den ersten Staaten und ab dem entwickelten Neolithikum gibt es plötzlich Waffen nur zum Menschentöten, zum Beispiel Schwerter. Schwerter sind Waffen, die sind nur gemacht, um andere Menschen zu töten. Und mit den ersten Staaten im Vorderen Orient gibt es plötzlich eine Dynamik, die nicht aufzuhalten ist, nämlich diese staatliche Dynamik. Und diese Staaten sind immer Despotien, und diese Despotien sind immer kriegerisch. Und die Despotien nähern sich vom Krieg, die leben sozusagen vom Krieg, überwältigen die anderen, und wenn du nicht selbst Krieg führst und dich verteidigst, wirst du von denen verschluckt. Und dann hat man eine Kriegerideologie, die sich dann ausbreitet ab dem 3., 4. Jahrtausend vor Christus, die sozusagen dann in der Welt ist und die immer dramatischer wird. Und ab da ist die Welt kriegsgetrieben bis heute.
Ja, dann gehen wir noch mal kurz zurück auf diese Bronzezeit. Wir sprechen von den ersten mächtigen Staaten, zum Beispiel die Hethiter und natürlich die Ägypter. Diese beiden Reiche, die sich diese große Schlacht von Kadesh liefern im Jahre 1274. Diese Schlacht ist deswegen so bekannt, weil Ramses sie hat aufzeichnen lassen und als großen Sieg hat darstellen lassen. Dort spielten ja auch die Streitwagen eine ganz zentrale Rolle. War das nochmal eine ganz neue Dimension, die der Krieg da angenommen hatte?
Naja, der Krieg entwickelt sich natürlich. Die ersten Wagen gibt es schon auf der Standarte von Ur, also im 3. Jahrtausend, so 2500 vor Christus beginnt es. Das sind aber ganz schwere, vierrädrige, klobige Wagen. Und der zweirädrige Streitwagen, praktisch der Ferrari unter den Wägen, der ganz leicht ist, mit mehrspeichigen Rädern, fellüberzogen aus Holz, der vom Pferden gezogen wird mit hoher Geschwindigkeit, der eignet sich natürlich besonders gut im Vorderen Orient, auf harten Böden mit wenigen Hindernissen, die man übrigens vorher bereinigt. Die Schlachtfelder werden vorher von den Steinen befreit und so weiter, dass man da ordentlich manövrieren kann. Und im 13. Jahrhundert, als Ramses II. Lebt, sind die Streitwagen voll entwickelt. Ramses überrascht ja seinen Gegner, den hethitischen Großkönig, dadurch, dass er die Streitwagen auch zerlegt, die kann er zerlegen, dass er einen komplizierten Weg durch die Berge nimmt und nicht etwa durchs Jordantal geht oder entlang der Küste geht. Also heute Gaza ist immer umkämpft, ist meistens eine ägyptische Festungsstadt gewesen, also schon damals ganz zentral. Und dann aber kommen die Hethiter schneller als gedacht, und der Pharao rettet sich mit letzter Not. Die Schlacht geht unentschieden aus. Aber Ramses macht es, wie es alle Kriegsherren und Diktatoren machen. Er behauptet, er hätte die Schlacht gewonnen und hätte glänzend gesiegt, und lässt es auch auf den Tempeln abbilden.
Ja, bleiben wir noch mal ein bisschen im Vorderen Orient. Dort wurde dann auch ein bisschen später mehr oder weniger der Terror erfunden. Der Terror gegen die Zivilbevölkerung, Terror gegen andere Städte. Die Assyrer haben sich da hervorgetan. Über die Jahrhunderte haben sie ihre Nachbarn grausam unterworfen. Die Assyrer haben auch das jüdische Volk unterjocht und die Oberschicht der Israeliten nach Babylon entführt. Dort entstanden auch weite Teile des Alten Testaments. Und innerhalb der jüdischen Religionsgemeinschaft gab es auch immer wieder Stimmen, die die Sehnsucht nach Frieden artikuliert haben. Die Propheten Micha und Jesaja träumen davon und explizit heißt es in der Bibel: Und sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Lanzen zu Winzermessern. Sie erheben nicht das Schwert, Nation gegen Nation, und sie erlernen nicht mehr den Krieg. Herr Professor Meller, so alt wie der Krieg ist dann offenbar auch die Sehnsucht nach Frieden?
Ja, absolut. Natürlich, Sie müssen es sich immer vorstellen, der Krieg ist ja etwas, was uns nicht eingeschrieben ist. Als Spezies, als friedliche Affen, sind wir eigentlich nicht dazu in der Lage, irgendwelche Fremden einfach zu töten. Aber wir haben eine evolutorische Schwäche. Wir versammeln uns als Gruppe, wenn wir angegriffen sind. Deshalb behauptet ja jeder Diktator, ich werde angegriffen. Seit 5 Uhr wird zurückgeschossen. Wir werden eigentlich von den anderen angegriffen, sonst können ihm die Leute nicht folgen. Und dann gibt es ein zweites machtvolles Instrument, die Religion, die sagt, wir sind eine eigene Gruppe. Wir sind Katholiken und kämpfen gegen die Protestanten, Glaubenskrieg. Wir sind Protestanten, kämpfen gegen die Katholiken. Wir sind Katholiken, wir kämpfen gegen die Waldenser und Bogomilen. Wir sind die Vertreter Mohammeds, wir, inshallah, wir kämpfen gegen die Ungläubigen. Du brauchst immer einen Grund und die Gründe sind immer, andere auszugrenzen, andere zu entmenschlichen, andere nicht deiner Gruppe zuzurechnen und deine Gruppe als eigene Gruppe zu sehen und die anderen vielleicht sogar zu entmenschlichen und sie gar nicht mehr als Menschen zu sehen. Plautus sagt, der Mensch ist des Menschen Wolf, solange er den anderen nicht kennt. Der Hobbes, unser Freund, auf den viele Philosophen zurückgehen, der sagte dann, der Mensch ist des Menschen Wolf. Er hat uns den zweiten Halbsatz verschwiegen. Der Mensch ist des Menschen Wolf, solange er den anderen nicht kennt. Darum muss man die entmenschlichen. Darum macht man ja Schießsilhouetten. Als man die noch nicht hatte, schossen ganz viele Soldaten daneben. Soldaten müssen am Drill lernen, auf Menschen zu schießen. Denn der Mensch ist des Menschen Wolf, wenn er den anderen nicht kennt. Du darfst ihn nicht kennen. Es muss eine Silhouette sein. Deshalb ist der Drohnenkrieg so problematisch. Du tötest Leute, die du nicht siehst, völlig anonym. Das ist wie ein Videogame. Du musst niemanden mehr mit dem Schwert oder mit dem Messer töten. Aber deshalb müssen Krieger das eigentlich trainieren. Und deshalb müssen sie höheren Zielen folgen. Und deshalb behauptet jeder Diktator, wir machen das für die Gemeinschaft. In der Wirklichkeit machen die Soldaten das immer für den Ehrgeiz des Diktators, des Feldherrn. Meistens sind es Einzelne und meistens sind es Männer. Von Frauen geht nahezu nie Krieg aus. Aber eigentlich ist die menschliche Natur zutiefst friedlich und kooperativ. Wir sind die netten und die kooperativen Affen. Und das haben wir über Jahrmillionen bewiesen und Jahrhunderttausende. Und es liegt nicht in unserer Natur, nur wenn wir angegriffen sind. Wenn Jägergruppen angegriffen sind, dann wählen die auch einen Führer für kurze Zeit. Und das nutzen die Führer heute aus, die Diktatoren. Da holen die Menschen bei einfachen Instinkten ab. Aber die menschliche Natur an und für sich ist friedlich. Niemand, es sei denn, er ist ein Psychopath, würde einfach irgendjemanden töten. Sondern das Gegenteil, die Menschen sind eigentlich freundlich und helfen einander.
Im Süden von Sachsen-Anhalt ist jetzt Ende Oktober ein wichtiges, wenn man so will, Antikriegsmuseum eröffnet worden, Lützen 1632. Es handelt sich um die Dokumentation einer Ausgrabung eines Fundes von 2011 auf dem Schlachtfeld des Dreißigjährigen Krieges. Man kennt diese Schlacht sehr gut, die Schlacht von Lützen, weil dort Gustav Adolf, der schwedische König, gefallen ist, aber mit ihm noch tausende andere. Und man hat eben 2011 dort 42 Soldaten gefunden in einem Massengrab, das als Block ausgegraben wurde und hier schon in Halle im Landesmuseum ausgestellt wurde, aber jetzt eben dauerhaft in Lützen man sich anschauen kann. Ein sehr beeindruckendes Dokument. Inwieweit hat diese Sache Sie auch noch mal zum Nachdenken gebracht, beziehungsweise ist das vielleicht auch der Ausgangspunkt für das Buch über die Evolution der Gewalt, das Sie jetzt geschrieben haben?
Absolut, das ist der Ausgangspunkt. Das hat bei mir viel geändert, und zwar nicht nur wissenschaftlich, sondern auch emotional. Als ich diese 42 Toten sah und wir die freigelegt haben, habe ich viele Schulklassen geführt. Und normalerweise spielt man da schon mal am Handy, man kichert, man macht irgendwas. Alle Schulklassen sind verstummt, alle wurden ernst. Und ich habe mit den Schülern geredet und auch mit den Lehrern und mit vielen Erwachsenen. Und das ergreift jeden. Wir werden oft vor Antikriegsdenkmale geführt. Die funktionieren gut, die funktionieren manchmal schlechter. Es gibt großartige Kunst wie Guernica, die funktioniert sehr gut. Aber nichts hat mich mehr beeindruckt als dieses Massengrab. Warum? Am 6. November 1632 ziehen die Männer in die Schlacht mit Frauen, die dahinter stehen, Marketenderinnen und Ähnliches. Und die werden grausam ermordet. 6000 Leute liegen auf dem Schlachtfeld, blutig, zerfetzt, von schrecklichen Waffen getroffen, Schrapnells, Kanonenkugeln, Splittern und Ähnlichem. Es gibt Verwundete, die Tage später noch sterben daran. Und all die Toten werden dann von den alliteraten Bauern aus Lützen ausgezogen, geplündert, wenn sie nicht schon am Schlachtfeld geplündert sind. Die Frauen waschen wahrscheinlich die blutige Wäsche, denn all die Toten kommen nackt ins Massengrab. Und die Bauern können sie ja nicht liegen lassen. Die bestatten die sozusagen im nassen, lehmigen, schlammigen, schweren Boden mit Holzspaten und graben die dort ein. Und man muss sich vorstellen, 6000. Und 42 davon haben wir nun gefunden. Die haben wir gezielt gesucht bei unserem Projekt Schlachtfeldarchäologie. Und die haben wir geborgen und die haben wir dann wieder sichtbar gemacht. Und was mich sehr beeindruckt hat, ist, dass der Letzte, der reingelegt wurde, wird mit ausgestreckten Armen oben draufgelegt, so als er der gekreuzigte Christus. So als wollten die Bauern, die nicht lesen und schreiben können, und sagen, dafür haben wir gekämpft, Protestanten gegen Katholiken. Und im Grab weiß man nicht mehr, wer aus Schweden kommt, wer aus Österreich kommt, wer aus Deutschland kommt. Man weiß nicht mehr, wer ist Katholik, wer ist Protestant. Alle sind nur nackte Menschen, die Kinder haben, die Frauen haben, die hoffnungsvoll in den Krieg zogen und die hier grausam gestorben sind. Und das zeigt, alle landen im Krieg in einem nassen Grab und nur der Fürst oder der Diktator gewinnt. Mit Ausnahme von Gustav Adolf, das war einer der Letzten, der in der Schlacht war und der in dieser Schlacht ermordet wurde. Also gibt es hier wirklich nur Verlierer. Und für uns ist ganz, ganz wichtig in diesem Buch zu betonen und zu zeigen über die Jahrtausende, Krieg ist uns nicht eingeschrieben. Krieg ist nicht genetisch determiniert. Wie wir bei den Schimpansen und Bonobos gesehen haben, darum ist es so wichtig, was Karel von Schaik machen und was Kai Michel als Historiker dazu beigetragen hat. Krieg ist eben nicht genetisch determiniert. Krieg muss nicht sein. Krieg ist eine kulturelle Eigenschaft, eine kulturelle Erfindung. Und eine kulturelle Erfindung, wie zum Beispiel die Sklaverei, eine kulturelle Erfindung war. Und kulturelle Erfindungen kann man abschaffen. Die Sklaverei haben wir nach Jahrtausenden schrecklichen, fehlerhaften Handelns abgeschafft, zumindest moralisch zerstört. Die gibt es noch, die ist nicht völlig verschwunden, aber doch stark reduziert. Und der Krieg ist ein ebenso großer Skandal wie Sklaverei. Krieg ist völlig unakzeptabel und der menschlichen Spezies unwürdig. Aber wir haben das Gefühl, wie bei Sklaverei, wenn du vor 500 Jahren gesagt hast, die kann man abschaffen, hätten sie Leute für unmöglich gehalten. Und wir haben das Gefühl, nee, Krieg ist immer. Wir haben bewiesen, Krieg ist nur 1% der Menschheitsgeschichte. Krieg ist uns nicht eingeschrieben. Also können wir Krieg als kulturelles Artefakt auch abschaffen.
Die Botschaft von Professor Harald Meller. Die Evolution der Gewalt, warum wir Frieden wollen, aber Kriege führen, eine Menschheitsgeschichte. So der Titel seines neuen Buches, das er zusammen mit dem Evolutionsbiologen Karel van Schaik und dem Wissenschaftsjournalisten Kai Michel geschrieben hat, erschienen im Herbst 2024 bei DTV. Besten Dank, Harald Meller.
Dankeschön, Herr Nölke.
Ja, und über das eben erwähnte neue Museum von Lützen, ein Mahnmal gegen den Krieg, handelt auch unser neuer Podcast von MDR Kultur, Weltgeschichte vor der Haustür. Wenn Sie sich dafür interessieren, kann ich Ihnen das nur empfehlen, zu finden unter mdrkultur.de oder in der ARD Audiothek. Mein Name ist Stefan Nölke. Besten Dank fürs Zuhören.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.